Meine Damen, meine Herren, Ihnen allen zunächst schönen guten Abend. Schicksal oder Freiheit, dass Sie hier sind? Schauen wir mal, wie es wird. Ja. Ich will jedenfalls zu dem Thema Wir selbst, Sie selbst sind das Schicksal, Mut zur Entscheidung heute sprechen. Ich tue das auf dem Hintergrund meines eigenen Lebens. Ich wäre heuer 65 Jahre alt. Ich tue es auf dem Hintergrund der Tatsache, dass ich Theologe und Psychotherapeut bin und als Psychotherapeut ja das Privileg habe, Männer und Frauen nicht nur von außen, sondern auch von innen kennenlernen zu dürfen. Und ich tue es eben auch als ein spiritueller Mensch. Und meine Damen und Herren, was Sie dazu tun können, dass das, was ich erreichen möchte in diesen 50 Minuten, wenn ich über das Thema Schicksal, Freiheit, wir selbst sind das Schicksal, zu Ihnen spreche, dann können Sie dazu beitragen, indem Sie mir zuhören mit Ohren, die zugleich mit Ihrem Herzen verbunden sind, mit Ihrer Mitte verbunden sind. Ich will sicher Wissen vermitteln, aber wo es mir vielleicht auch da und dort gelingen kann oder damit es mir da und dort gelingen kann, auch Sie mit Ihrem Schicksal, mit Ihren Erfahrungen anzusprechen, dann kann dieses Zuhören mit Ohren, die zugleich mit Ihrem Herzen verbunden sind, dazu beitragen. Fast täglich erfahren wir von Schicksalsschlägen, die Menschen treffen. Ein Selbstmordattentäter reißt Dutzende von Menschen mitten mit sich in den Tod. In zahllosen Liebesfilmen erfahren wir oft etwas klischeehaft dargestellt vom Schicksal, das Liebende erleiden, die sich mit Trennungen, Affären ihres Partners, mit tragischen Ereignissen konfrontiert sehen. Wir hören von Menschen, die verstrickt sind in Verbrechen und finsteren Machenschaften. Wir sprechen davon, unser Schicksal ertragen zu müssen, wenn wir zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder uns wirtschaftliche Situation durch den Verlust der Arbeit in die Armut treibt. Ich selbst muss immer wieder an die Geschichte denken, die mir Schwester Cornelia erzählte, als ich für eine Woche in Ägypten war. Ein frisch verheiratetes Paar sitzt auf einer niedrigen Mauerbrüstung einer Brücke, die über einen reißenden Fluss führt, um sich vor einem einzigartigen Landschaftshintergrund fotografieren zu lassen. Plötzlich verliert die Frau die Balance und droht, in die Tiefe hinabzustürzen. Ihr frisch vermählter Mann versucht, erschrocken sie aufzufangen. Sie hält sich an ihm fest und zieht ihn mit in den Abgrund. Ist das Schicksal? Ist das Ihr Schicksal? Oder ich denke an die jungen Missionarinnen, deren Gräber ich oft auf dem Friedhof in Dar es Salaam besuchte. Sie kamen im 19. Jahrhundert nach Ostafrika und kaum waren sie dort angekommen, wurden sie von einer tückischen Krankheit dahingerafft. Schicksal? Oder wie steht es um die jungen Menschen, die in Schulen von Amokläufern brutal aus dem Leben gerissen wurden? Ist das Schicksal? Ihr Schicksal? Da denken Sie an die Situation mit Germanwings. Für mich sind und bleiben solche Ereignisse unfassbar, schrecklich, furchtbar. Ich kann darin keinen Sinn sehen. Ich stelle mir vor, wie unbegreiflich der Absturz für das frisch vermählte Paar gewesen sein musste, wie schrecklich für die Schüler und Schülerinnen, einem solchen Terror ausgesetzt zu sein. Die Menschen, die in der letzten Sekunde merkten, unser Flugzeug stürzt ab. Ich merke, wie ich aufhören muss, darüber nachzudenken, mir auszudenken, was in diesem Augenblick in ihnen vorgegangen ist. Mir wird an den genannten Beispielen deutlich, dass es bei diesem Thema Schicksal Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt, die nicht erklärbar sind, die auch ich nicht erklären kann und wo ich nur schweigen kann. Doch, meine Damen und Herren, beschränkt sich das, was wir unter Schicksal verstehen, nur auf die genannten Beispiele? Schicksal? Es ist ein Verständnis von Schicksal, bei dem vor allem die tragische Seite von Schicksal betont wird. Was also ist Schicksal? Schicksal wird in der Regel verstanden als etwas, das sich einfach ereignet, das uns zugemutet wird, das über uns herfällt, Wir sind dem einfach ausgesetzt, können nichts dagegen tun. Was sich ereignet hat, ist schicksalhaft, geht, so suggeriert das Wort, auf die Einflüsse einer höheren Macht oder höherer Mächte zurück, die geheimnisvoll, undurchschaubar auf unser Leben einwirken. Die menschliche Freiheit scheint, so der Eindruck, ausgelöscht durch das Schicksal, das uns erreicht hat, keine und kaum eine Chance zu haben. Ich muss vor diesem Schicksal, so scheint es, kapitulieren. Und tatsächlich gibt es sehr viele schreckliche Situationen, die die Möglichkeiten unserer Freiheit beschränken und uns in der Tat nichts anderes übrig bleibt, als zu kapitulieren, uns unserem Schicksal zu ergeben. Die Menschen, die innerhalb weniger Minuten in den Tod gerissen wurden, ihnen blieb keine Chance. Wobei wir hier natürlich nicht wissen, was in diesen Augenblicken in ihnen vorging. Etwa bei dem frisch verheirateten Ehepaar. Konnten sie vielleicht einen gewissen Trost darin finden, zusammen diesen Weg zu gehen? Waren sie sich für einen Moment dessen bewusst und hat das ihre Situation erleichtert? Wir wissen es nicht. Und dann, meine Damen und Herren, gibt es auch ein Verständnis von Schicksal, das jetzt nicht so sehr von dem dramatischen Aspekt des Schicksalhaften eingefärbt ist, sondern eher so etwas wie Bestimmung und Vorhersehung mit Bestimmung oder Vorhersehung in Zusammenhang gebracht wird. Und hier hängt es auch von uns ab, ob wir uns in unser Schicksal ergeben, wie wir darauf reagieren. Da kommt dann Freiheit mit ins Spiel. Wir können uns zum Beispiel dem Schicksal verweigern, uns gegen es auflehnen oder aber mit dem Schicksal kooperieren. Wir können krampfhaft versuchen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen als den anscheinend von unserem Schicksal vorgegebenen Weg oder in diesem uns von Schicksal zugewiesenen Weg letztlich unseren eigenen Weg erkennen und dazu beitragen, dass er immer mehr wirklich unser Weg wird. Manchmal, meine Damen und Herren, meinen wir auch nur, dass etwas unser Schicksal ist und nehmen es zu schnell als solche statt, statt zu versuchen, unsere Situation zu ändern. So, wenn wir eine Niederlage erlitten haben und daraus den Schluss ziehen, dass wir eben Loser sind und es dabei belassen, statt es auf einen neuen Versuch ankommen zu lassen. Ein andermal werden wir mit einer Situation konfrontiert, zum Beispiel an einer unheilbaren Krebs erkrankt zu sein, bei dem uns nichts anderes übrig bleibt, als sie, die Situation, als Schicksal anzunehmen. Jedenfalls, meine Damen und Herren, die Dynamik, die sich aus Schicksal auf der einen Seite und menschlicher Freiheit auf der anderen Seite ergibt, kann uns auch lebendig, kann uns kreativ bleiben lassen. Diese Spannung kann uns herausfordern, noch mehr die in uns vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, noch mehr die Verantwortung für unser Leben in die Hand zu nehmen. Zugleich kann die Spannung, die zwischen Schicksal und Freiheit entsteht, uns manchmal auch ganz schön demütig machen, uns auf unsere Grenzen verweisen, in uns die Ahnung davon, die Sensibilität dafür bestärken und stärken, dass wir angewiesen sind auf eine höhere Macht, ob wir es uns zugestehen wollen oder nicht. So ist, meine Damen und Herren, und bleibt es spannend, sich dem Schicksal zu stellen und die Möglichkeiten unserer Freiheit auszulosen. Es bleibt ein lebenslanges Unterfangen, bei dem höhere Mächte und wir miteinander ringen. Bis zum Schluss. Ein bisschen von diesem Ringen will ich im Folgenden aufzeigen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. So heißt ein bekanntes Sprichwort. Manchmal treffen solche Sprichworte tatsächlich ins Schwarze. Zeigt sich in ihnen eine alte Weisheit. Zugleich fordern sie aber auch zum Widerspruch auf, weil sie vielleicht manchmal doch zu schlicht sind, zumindest die Gefahr besteht, dass sie recht komplexe Zusammenhänge zu einfach zu erklären versuchen. Und dennoch, für mich steckt in diesem Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, eine Wahrheit, die ich zunächst einmal recht allgemein so beschreiben würde. Unser Denken, unsere Entscheidungen, unser Tun Unser Leben ist von einer Einflussnahme umfangen, die unser bewusstes Denken, Wollen und Tun überschreitet. Also unser Denken, unsere Entscheidungen, unser Tun, unser Leben ist von einer Einflussnahme umfangen, die unser bewusstes Denken, Wollen und Tun überschreitet. Halten Sie gerade einen Moment inne und schauen Sie auf Ihr eigenes Leben. Könnte ich das von mir so sagen, dass mein Denken, meine Entscheidungen, mein Tun, mein Leben auch von einer Einflussnahme umfangen ist, die mein bewusstes Denken, mein bewusstes Wollen und Tun überschreitet. Wen ich heirate, welchen Beruf ich ergreife, auf welches Buch, das mich nachhaltig prägt, ich stoße, während ich auf der Heimfahrt von Urlaub eine kurze Pause einlege, die ich dazu nutze, in einem Antiquariat herumzustöbern, ist das alles nur das Ergebnis einer bewusst getroffenen Entscheidung oder von Zufall? Viktor Frankl, KZ-Überlebender und Begründer der Logotherapie, berichtet davon, dass ihm nach seinem Aufenthalt im KZ von der amerikanischen Botschaft in Wien das Angebot gemacht wurde, in die USA auszuwandern. Er schwankte hin und her. Da war die Möglichkeit, unter günstigen Bedingungen seine damals noch vagen Gedanken über die Logotherapie zu Papier zu bringen. Dort waren die alten, hinfälligen Eltern, die er in diesem Fall in ungesicherten Umständen zurücklassen würde. Er hätte sich in dieser Situation am liebsten eine Entscheidung des Himmels erhofft. Das kennen Sie, solche Situationen, wo wir uns am liebsten eine Entscheidung des Himmels erhoffen. Noch völlig unentschieden entdeckt er beim Besuch seiner Eltern auf dem Tisch einen Steinbrocken, den sein Vater aus der zerstörten Synagoge in Wien mitgenommen hatte. Die dort noch erkennbare Inschrift bezog sich auf das vierte Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. In diesem Moment war für Viktor Frankl alles klar. Er traf die Entscheidung, in Wien und bei seinen Eltern zu bleiben. Zufall? Ich glaube, meine Damen und Herren, dass vieles, was in unserem Leben geschehen ist und geschieht, auch das Ergebnis bewusst getroffener Entscheidungen ist. Zugleich aber auch von Einflüssen und mitunter sogar Eingriffen mitbestimmt wird, die unser bewusstes Wollen und Tun beeinflusst haben. Und diesen Einfluss und diese Einwirkung auf unser Leben bezeichne ich, wenn auch noch ganz vorsichtig, als Schicksal oder Bestimmung. Und beiden Begriffen ist gemeinsam, dass sie auf einen Einfluss in unserem Leben verweisen, der nicht von uns selbst kommt. Und wenn ich von Schicksal spreche, orientiere ich mich auch an dem englischen Begriff Destiny, der Schicksal als etwas bezeichnet, das einer Person oder einer Sache im Guten wie im Bösen unausweichlich vorherbestimmt ist und Schicksal mit einer besonderen Kraft, einer übernatürlichen Macht oder Gott verbindet. Also, meine Damen und Herren, Schicksal als eine verborgene, geheimnisvolle Kraft, die absichtsvoll auf unser Leben einwirkt, hinter dem gar ein Antreiber, ein Zielsetzer steht. Gibt es das? Und bei der Beantwortung natürlich dieser Frage scheitern sich die Geister. Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Schicksal um tatsächlich eine solche geheimnisvolle, verborgene Kraft handelt, wohl wissend, dass man das auch anders sehen kann und sieht. Sieht man aber im Schicksal eine geheimnisvolle, im Verborgenen lebende Kraft, die auf ein Ziel ausgerichtet ist, dann muss man davon ausgehen, dass es außerhalb von uns eine solche Kraft gibt, die Einfluss auf unser Leben nimmt. Beschäftigt man sich damit, taucht man in einen Bereich ein, bei dem man wie bei einer Meditation die Welt des Offensichtlichen, des Greifbaren, des Gegenständlichen und Nachweisbaren verlässt und in die Welt des Unsichtbaren einzudringen versucht, was ja zum Beispiel auch Aufgabe des Psychologen, zumindest des Tiefenpsychologen ist. Das aber bleibt immer nur ein Versuch, bei dem wir uns mit einem Erahnen, einem Vermuten, dem, was wir vielleicht innere Gewissheit oder tieferes Wissen nennen können, begnügen müssen. So sehr ich persönlich davon überzeugt bin, dass es diese Kraft gibt, die auf unser Leben Einfluss hat, heißt das für mich nicht, dass ich auf jene herabschaue, die das anders sehen. Ob Blaise Pascal recht hat, wenn er meint, dass der besser dran ist, der sich für Gott entscheidet, wenn sich am Ende seines Lebens herausstellt, dass es Gott tatsächlich gibt, als jener, der sich dagegen entscheidet, um dann am Ende feststellen zu müssen, dass es ihn doch gibt, das wird sich weisen. Für was wir uns entscheiden, für was Sie sich entscheiden, das genau gehört zu Ihrer Freiheit und den Möglichkeiten, die Sie angesichts des Schicksals haben. Manche, die an das Wirken einer höheren Macht glauben, machen es sich vielleicht auch manchmal zu leicht. So, wenn sie die Möglichkeiten, die sie eigentlich haben, nicht nutzen oder aus Angst, ihre Freiheit und Möglichkeiten zu nutzen, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Sie suchen dann zu schnell Zuflucht bei einer höheren Macht, bei Gott. Sie müssen sich fragen, ob sie mit ihren religiösen Überzeugungen, der Auseinandersetzung mit ihrer Freiheit und der eigenen Verantwortung für ihr Leben aus dem Weg gehen. Im Unterschied zu Personen, die nicht an das Wirken einer höheren Macht glauben und sie das dazu motiviert, alle ihnen gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Der Glaube an das Wirken einer höheren Macht kann aber nach meiner Überzeugung auch dazu führen, dass in uns liegende Potenzial, so gut es möglich ist, auch mit Hilfe dieser Macht zu entfalten. Ich tue dann das Meine und lasse bewusst die Kraft in mir und an mir wirken, die davon beseelt ist, dass ich, so gut es von den inneren und äußeren Bedingungen her möglich ist, der Mensch zum Beispiel zu werden, der ich werden soll. Ich das tue, was ich als meine Bestimmung, als mein Schicksal erachte. Diese Einstellung wird unterstützt, wenn man sich intensiver mit dem Thema Schicksal und Freiheit befasst und dabei auf Vorstellungen stößt, die sehr wohl eine Beteiligung von unserer Seite am Schicksal sehen. Ja, für notwendig erachten, damit das Schicksal verwirklicht, vollendet werden kann. Für Romano Guardini bin ich selbst mein Schicksal. Er schreibt, das Schicksal kommt von außen an mich heran, liegt aber zugleich von vornherein in mir selbst. Das Schicksal, so Romano Guardini, kommt mir von außen heran, liegt aber zugleich von vornherein in mir selbst. Es ist nicht so, so fährt er fort, dass ich fertig wäre und dann aus Natur und Geschichte Schicksal an mich herantrete, sondern ich selbst bin mein Schicksal. Denn immerfort, so sagt er, bestimme ich das scheinbar objektiv an mich herantretende mit, wähle aus den Möglichkeiten des Geschehens einzelne heraus, rufe und lenke sie. So ist das Schicksal, das aus der Fremdheit der Welt über mich kommende, andererseits wieder das Verwandte, ja eigene, die Form, wie ich mich selbst verwirkliche. Eine solche Aussage, meine Damen und Herren, die muss man erst mal auf sich wirken lassen. Vermittelt sie doch ein ganz anderes Verständnis von Schicksal als das gängige, bei dem wir Schicksal als etwas verstehen, das entscheidet, was mit uns passiert. Wir beginnen, wenn wir solche Überlegungen zulassen, zu ahnen, dass unsere Freiheit zwar nicht grenzenlos ist, sie aber auch nicht durch Schicksal oder Bestimmung einfach ausgelöscht werden kann. Wir können unser Schicksal nicht auf die Seite schieben. Und selbst wenn wir das versuchen, bleibt es uns erhalten. Wir, Sie können aber entscheiden, wie Sie auf Ihr Schicksal reagieren und dabei die Ihnen gegebenen Möglichkeiten nutzen. Sie nehmen dann Ihr Schicksal zur Kenntnis und kooperieren mit Ihrem Schicksal. Im anderen Fall kapitulieren Sie vor ihm, ohne den Ihnen verbleibenden Spielraum freier Entscheidung zu nutzen. Oder Sie lehnen sich gegen das Schicksal auf, um schließlich die Erfahrung zu machen, dass das sowieso zwecklos ist. Kooperieren wir mit unserem Schicksal, heißt das nicht notwendigerweise, dass wir uns ihm einfach anpassen. Wir lassen uns von ihm konfrontieren, um durch die Konfrontation mit dem Schicksal hoffentlich auf die uns gebliebenen Möglichkeiten zu stoßen, die uns erst durch die Konfrontation mit unserem Schicksal bewusst werden. Es ist die Stunde unseres kreativen Schaffens, das angesichts unseres Schicksals herausgefordert und gefördert wird. Ich will es am Beispiel der inneren Freiheit jetzt konkretisieren. Jetzt ist unsere Freiheit am Zug. Jetzt hat die Stunde unserer Freiheit geschlagen. So mag man zunächst denken. Doch wie steht es denn tatsächlich mit ihrer Freiheit angesichts von Bestimmung und Schicksal? Meine Damen und Herren, sind Sie wirklich frei? Können Sie sich wirklich frei entscheiden? Wir sind in einer Welt, in eine Kultur, in eine Gesellschaft, in eine Familie hineingeboren, die uns alle in vielerlei Hinsicht beeinflusst und geprägt hat. Viele Vorstellungen von dem, was anscheinend richtig oder falsch ist, haben wir von unserer Umwelt übernommen. Viele Verbote sich tief in unser Herz eingenistet. Denken wir zum Beispiel, wenn wir religiös oder kirchlich geprägt oder sozialisiert sind, die vielen Forderungen der Kirche, was die Unauflöslichkeit der Ehe betrifft, was moralisch richtig oder falsch ist. Oder wenn wir in andere Bereiche unseres Lebens schauen, welche Erwartungen werden da nicht an uns gestellt, in der Schule, im Beruf, in der Gemeinde, in der Familie, in denen wir leben. Wie frei fühlen wir uns da, uns nicht an die geltenden Spielregeln zu halten, Dinge zu tun und Meinungen zu vertreten, die von den gängigen Vorstellungen abweichen? Wenn wir genauer hinschauen, müssen wir feststellen, dass wir in unserem täglichen Leben in vielerlei Hinsicht Gefangene in vorgegebenen Systemen sind, uns zumindest oft zu erleben. Ich begegne jedenfalls zunehmend Menschen, die sich als getrieben und unfrei erleben in ihren Betrieben und Arbeitsplätzen. Sie können mit dem ständig größer werdenden Druck immer weniger mithalten, sind ihm kaum mehr gewachsen, fühlen sich ihm hilflos ausgesetzt. Wo bleibt da der Spielraum der Freiheit? Das sind nur wenige Beispiele, an denen deutlich werden kann, in welche Rolle wir manchmal gezwängt werden, wir uns nicht wirklich frei fühlen, das zu tun und das zu lassen, was wir für richtig erachten. Was bleibt da wirklich von unserer Freiheit übrig? Können wir uns wirklich frei entscheiden? Können wir frei entscheiden, was wir glauben, was sie für richtig erachten, was sie tun wollen, was sie lassen wollen, gar wie sie mit Vorgegebenheiten unserem Schicksal umgehen können oder wollen? Was bleibt dann noch wirklich von unserer Freiheit übrig, wenn so vieles vorgegeben ist? Machen wir uns da nichts vor? Reden wir da nicht etwas schön? Und ich auch, wenn ich dennoch von Freiheit spreche? Also sind wir frei? Wenn wir und wenn Sie, meine Damen und Herren, beginnen, sich darüber Gedanken zu machen, das nicht so als selbstverständlich annehmen, ob wir wirklich frei sind, sind wir, glaube ich, zumindest einen Schritt weiter auf unserem Weg zur Freiheit. Wir sind uns jetzt nicht mehr so sicher, ob wir wirklich frei sind und lassen den Gedanken zu, dass es sich auch anders verhalten könnte. Das macht uns hoffentlich wacher und sensibler dafür, was unsere Freiheit möglicherweise beeinträchtigt und was wir tun können, um das zu beheben. Jetzt kann es ernst werden mit unserer Freiheit. Liegt es doch entscheidend auch an uns, was wir tun, was wir lassen, wofür wir uns entscheiden. Das kann der Moment sein, bei dem wir auf eine grundsätzliche Weise mit unserer Autonomie, mit unserer Unabhängigkeit in Berührung kommen. Wir erfahren uns dann als Personen, die von ihrem Wesen her frei sind. Wir betrachten das, was uns beeinflusst, nicht länger als etwas selbstverständlich Vorgegebenes. Wir werden uns bewusst, dass wir dem nicht unbedingt oder von vornherein einfach ausgesetzt sind, sondern Stellung zu etwas nehmen können. Wir nicht einfach ein untrennbarer Teil dieses Vorgegebenen sind. Wir merken, dass wir in Distanz treten können zu dem, was und wer uns beeinflusst. Schauen genauer hin, fällen unser Urteil darüber, Beziehungsstellung dazu. Das betrifft vor allem einmal die kleinen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, ob wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen oder eben nicht, obwohl uns das als Kinder eingetrichtert worden ist, oder ob wir aus einer Organisation, etwa einer Partei, der wir Jahrzehnte angehörten, austreten, weil wir schon lange nicht mehr die von ihr vertretenen Vorstellungen teilen, sie aber auf der anderen Seite über eine lange Zeit so etwas wie eine Heimat für uns bedeutete. Unsere Freiheit kommt ins Spiel bei grundsätzlichen Entscheidungen, die jetzt auch den Bereich des Schicksalhaften berühren. So sind vermutlich viele Begabungen vorgegeben. Doch es hängt auch von uns ab, was wir aus unseren Begabungen machen. Das ist auch ein Schicksal, die Begabung, die mir vorgegeben habe. Aber was ich daraus mache, da kommt meine Freiheit mit ins Spiel. Für den Einzelnen kommt es darauf an, auf der Basis seiner Vorgegebenheiten, seines Schicksals, die ihm möglichen Entscheidungen zu treffen. Darin besteht unsere Freiheit, die wir nützen können oder auch nicht. Wir entscheiden in der Regel nicht über die politischen und kulturellen Gegebenheiten, in die wir hineingeboren werden. Doch wir sind ihnen auch nicht einfach ausgeliefert, sondern können auf sie reagieren, können unsere Freiheit durch Wahlen, durch Aktionen und so weiter umsetzen. Die Ärztin Elisabeth Kübler-Ross berichtet von HIV-positiven Patienten, bei denen der Virus ausgebrochen war. Das war noch zu der Zeit, als man die heute zur Verfügung stehenden Medikamente nicht hatte. Und die wussten, dass sie nicht mehr lange leben würden, wie sich ihre Krankheit, wie sie es nannte, als ein verstecktes Geschenk erwies, das AIDS. Sie lebten in ihnen, der ihnen verbliebenen Zeit ganz bewusst und mit einer Intensität wie nie zuvor in ihrem Leben. Sie hätten sich auch, wenn, was man gut nachvollziehen kann, dafür entscheiden können, einfach vielleicht auch verbittert auf den Tod zu warten. Doch sie entschieden sich dafür, jeden Tag ganz bewusst zu erleben und das, was sie noch erleben durften, den letzten Frühling, das letzte Weihnachten zu würdigen, dafür dankbar zu sein und mit einer bisher nie gekannten inneren Wachheit zu genießen und zu feiern. Für sie war es wichtig, mit ihrem Kerndasein in Berührung zu kommen, dem, was übrig bleibt, wenn ich alle Schichten abgestreift habe, die ich anscheinend bin, noch von außen her gesehen, und das zu würdigen, was bei allem, was mir genommen worden ist, mir dennoch geblieben ist. Wir sind, meine Damen und Herren, in unserem Leben vielen Einschränkungen ausgesetzt, die unsere Freiheit anscheinend oder auch tatsächlich beeinträchtigen. Ohne diese Einschränkungen zu beschönigen, gegebene Unfreiheiten und Unterdrückung gar zu rechtfertigen, sind wir aber gerade auch durch solche Erfahrungen herausgefordert, nicht aufzugeben, unsere Möglichkeiten von Freiheit zu entdecken und anzuwenden. Es gibt Spielräume von Freiheit, die zu nutzen von uns, von Ihnen abhängt. Und darüber hinaus, meine Damen und Herren, gibt es eine Freiheit, bei der es sich nicht so sehr um eine äußere, sondern um eine innere Freiheit handelt. Der amerikanische Psychoanalytiker und Existenzialist Rollo May nennt diese innere Freiheit existenzielle Freiheit. Eine Freiheit, bei der es um das geht, was uns grundsätzlich angeht und betrifft. Diese Freiheit schlägt sich vor allem in unserer Einstellung zu einer jeweilig vorgegebenen Situation und da auch unserem Schicksal nieder. Der heilige Augustinus spricht in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang von der inneren Freiheit, von der größeren Freiheit. Die Freiheit des Seins im Unterschied zu der Freiheit des Handelns, die er als die kleine Freiheit bezeichnet. Als ein Beispiel für diese innere Freiheit verweist er auf den bekannten Kinderpsychologen Bruno Bettelheim, der 2 Jahre lang im KZ verbrachte und dort äußerlich betrachtet machtlos den Schikanen der SS ausgesetzt war. Doch, so berichtet Bruno Bettelheim von dieser Zeit, verfügte er inmitten der äußeren Unfreiheit über die innere Freiheit zu entscheiden, welche Einstellung er gegenüber seine Unterdrücker einnehme. Wie diese innere existenzielle Freiheit aussehen kann, demonstriert auf eine sehr eindrucksvolle und, wie ich meine, auch sehr bewegende Weise folgendes Interview mit einem Gefangenen des berüchtigten Gefängnisses St. Quentin in Kalifornien, in dem der Gefangene mitteilt: Ich bin von meiner Familie getrennt worden, beraubt worden von den Möglichkeiten, meinen kleinen Jungen zu berühren. Sie haben die Sonne, den Mond und die Sterne vor mir versteckt. An die Stelle von Erde, Blumen und allem, was warm und sanft ist, haben sie mir ihren Beton und ihren Stahl vorgesetzt. Der Wind, der durch meine Haare weht, ist durch Regeln in meinen Ohren ersetzt worden. Alle Tränen sind verboten auf dem Flur. Die Kraft meiner Muskeln wird durch Ketten und Fußfesseln festgehalten. Sie haben versucht, meine Existenz zu negieren und sind dabei beinahe erfolgreich gewesen. Sie haben mich mit fast nichts mehr zugelassen, außer einem inneren Kern, einem geheimnisvollen, persönlichen Platz, den zu erreichen, ihnen bis jetzt nicht gelungen ist. Auch wenn ich manchmal in Depression falle und mir ist, als sei ich dabei aufzugeben, so erfüllt mich die Entdeckung meiner Gedanken mit Freude. Denn solange sie keine Möglichkeit haben, mir meine Gedanken zu nehmen, solange bin ich frei. Wissen ist Freiheit und es ist die Quelle von Hoffnung an diesem hoffnungslosen Ort. Ein Mensch kann ohne äußere Freiheit, aber nie ohne existenzielle innere Freiheit leben. Soweit dieses Interview mit dem Gefangenen von St. Quentin. Unser Schicksal kann uns mit schrecklichen Umständen konfrontieren. Manche sehen für sich in solchen Situationen als ihre Reaktion darauf keinen anderen Ausweg als die Verzweiflung oder manchmal sogar den Freitod. Niemandem steht es zu, darüber zu urteilen, wie jemand für sich eine solche Situation verarbeitet. Bruno Bettelheim und dem Gefangenen in St. Quentin gelang es aber, inmitten der Unfreiheit, der sie ausgesetzt waren, sich die innere Freiheit zu bewahren. Sie waren damit vielleicht auf eine gewisse Weise, meine Damen und Herren, freier als die Schergen des Konzentrationslagers oder die Gefängniswärter. Anderen, meine Damen und Herren, hilft in solchen Situationen auch ihre Überzeugung und ihr Glaube, dass es in ihnen einen unzerstörbaren Bereich gibt, zu dem niemand Zutritt hat und über den niemand verfügen kann, außer sie, Gott oder der und die, denen sie Zutritt zu diesem unzerstörbaren Raum in sich selbst. Diese Einstellung meine ich auch bei dem Benediktinerpater Sales Hess zu entdecken, war noch mein Lehrer gewesen, den ich noch als Geschichtslehrer erleben durfte. In seinem Buch Dachau, eine Welt ohne Gott, schreibt er über seinen Aufenthalt im KZ von Dachau: Was konnten jene Menschen ohne Gott uns antun? Sie konnten wohl den Leib aushungern und töten, aber der Seele konnten sie nicht schaden. Pater Sales Hess und viele andere mit ihm wussten nicht nur um einen unzerstörbaren Teil in sich, ihre Seele, ihr Innerstes. Sie wussten sich und erfuhren sich getragen von Gott, dem sie ein unerschütterliches Vertrauen entgegenbrachten. Aus diesem Glauben erwuchs ihnen die Souveränität und die Kraft, die sie ihre äußerst schwierige Situation in Würde und mit innerer Freiheit bestehen ließ. Ähnlich erging es Etty Hillesum, die als junge Frau in den Niederlanden dem Terror der Nazis ausgesetzt war. Auch als ihre äußere Freiheit immer mehr beschnitten wurde, war sie davon überzeugt, dass einem das Allerletzte im Innern nicht genommen werden kann. Sie schreibt in ihrem Tagebuch: Viele Leute werfen mir Gleichgültigkeit und Passivität vor und sagen, dass ich mich zu leicht ergebe. Sie sagen, jeder, der sich vor ihren Klauen retten könne, müsse es versuchen, er sei dazu verpflichtet. Ich sollte etwas für mich selbst tun. Aber das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Zurzeit ist nämlich jeder damit beschäftigt, etwas für sich zu tun, sich zu retten, und doch müssen viele, sehr viele sogar gehen. Das Komische ist, so Etty Hillesum, ich fühle mich gar nicht in ihren Klauen, weder wenn ich bleibe, noch wenn ich abtransportiert werde. Ich finde das alles so klischeehaft und primitiv. Ich kann diese Argumente überhaupt nicht verstehen. Ich fühle mich in niemandes Klauen. Ich fühle mich nur in Gottes Armen, um es mal pathetisch zu sagen. Und ob ich nun hier an dem mir so lieben und vertrauten Schreibtisch sitze oder ob ich im nächsten Moment in einer armseligen Kammer im Judenviertel hause oder vielleicht in einem Arbeitslager unter SS-Bewachung stehe, ich werde mich immer und überall, glaube ich, in Gottes Armen fühlen. Man wird mich möglicherweise körperlich zugrunde richten, aber mir weiter nichts anhaben können. Vielleicht werde ich der Verzweiflung anheimfallen und mit Entbehrungen erdulden müssen, die ich mir in meinen düsteren Fantasien nicht vorstellen kann. Und doch, so sagt sie, ist das alles belanglos, gemessen an dem Gefühl endloser Weite und Gottes Vertrauen und innerer Erlebnisfähigkeit. Es kann sein, dass ich alles unterschätze. Das, meine Damen und Herren, sind Worte von Etty Hillesum, die von einer inneren Freiheit künden, die einen zunächst sprachlos machen. Worte, die mich auch nicht zum Widerspruch reizen, sondern mich voller Hochachtung vor dieser jungen Frau verneigen lassen. Eine solche Einstellung zum Schicksal könnte natürlich sehr schnell auch als Fatalismus, als Entmutigung oder Schwäche verstanden werden, bei denen, so Romano Guardini, der Lebenswille vor dem Übermächtigen und Unverständlichen kapituliert. So könnte der erste Eindruck sein. Doch wenn ich genauer hinschaue, meine Damen und Herren, nimmt Eddie Hillister mutig den Kampf mit dem Schicksal auf. Freilich nicht, indem sie offen Widerstand leistet, die Mächtigen provoziert oder dergleichen tut. Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen auch dieser offene Kampf um die äußere Freiheit notwendig ist und ein sich zurückziehen, ein sich kampflos ergeben Ausdruck von Fatalismus sein kann. Eddie Hillesum macht in ihrer Situation von ihrer Freiheit Gebrauch, indem sie es mit ihrem Schicksal aufnimmt, einmal mit ihm kämpft und ihm dabei inmitten aller anscheinenden Trostlosigkeit dem Schicksal manches abringt, dann wieder ihr Schicksal einfach umarmt und damit mitbeeinflusst und mitgestaltet. So schreibt sie, entscheidend ist letztlich, wie man das Leiden, das in diesem Leben eine wesentliche Rolle spielt, trägt und erträgt und innerlich verarbeitet und dass man einen Teil seiner Seele unverletzt über alles hinweg rettet. Ähnliche Gedanken finden Sie auch bei Edith Stein, die ja auch mit Köln viel zu tun hat. Einen Sinn in meinem Leid zu finden, kann bei der Verarbeitung meines Schicksals von großer Bedeutung sein. Der Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, bei seinem Aufenthalt im Konzentrationslager die Erfahrung gemacht, dass die Häftlinge am ehesten überleben konnten, die in ihrem Leiden einen Sinn fanden. Dem Schicksal ausgeliefert, waren sie in der Lage, zu ihrem Schicksal Stellung zu beziehen und ihm bzw. dem, was sich daraus an Leid für sie ergab, einen Sinn zuzuschreiben. Sie waren damit ihrem Schicksal und ihrem Leid nicht länger einfach nur ausgesetzt, ohne damit die schreckliche und ungeheuerliche äußere Situation zu beschönigen. Sie konnten die leidvolle Erfahrung in einen breiteren Kontext stellen, sie, wenn man so will, in eine spirituelle Sinngebung einbinden. Die Suche danach kann lange dauern und schwierig sein. Auch ist es wichtig, dabei brutale Gegebenheiten nicht zu schnell zu verspiritualisieren, damit aber letztlich nicht wirklich ernst zu nehmen. Also, meine Damen und Herren, wir können uns gegen das Schicksal, unser Schicksal auflehnen. Wir können daran scheitern, können ein Leben lang darüber verbittert sein, können daran verzweifeln. Und wer, der selbst Schicksalsschläge erlitten hat, der die Erfahrung gemacht hat oder glaubt, vom Schicksal nicht gut behandelt worden zu sein, kann das nicht verstehen, kann er sich doch in die Situation derer, die davon betroffen sind, sehr gut einfühlen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass uns das zumindest auf Dauer nicht davon abhalten sollte, nach Wegen zu suchen, wie wir mit dem Schicksal kooperieren können. Die Möglichkeiten, die wir haben, die uns bleiben, für uns entdecken, die Chancen, die sich aus unserer Situation ergeben, für uns zu nutzen. Wir sollten uns vor allem aber nicht die Freiheit nehmen lassen, von uns her auf das Schicksal, auf unser Schicksal zu reagieren und zu entscheiden, wie ich damit umgehen will. Ich gebe da nicht einfach auf, nehme nicht alles als einfach gegeben und vorgegeben an, sondern kämpfe manchmal auch mit dem Schicksal. So meint denn auch Romano Guardini, der Mensch kann mit dem Schicksal kämpfen, vor allem mit den empirischen Möglichkeiten. Der Bestand der jeweiligen Situation wie der Zusammenhang des Lebens Ganzes sind ja nicht starr. Sie bestehen nicht nur aus Notwendigkeiten, denen der Mensch sich fügen muss, sondern auch aus Tatsachen, an denen die Freiheit des Menschen ansetzen kann, nämlich aus Kräften, die er lenken, aus Zuständen, die er formen, aus Fließenden, das er zusammenhalten, aus Hindernissen, die er überwinden kann. So wird es Zeiten geben, in denen wir die Entscheidung treffen, uns gegen das Schicksal aufzulehnen. Situationen, in denen wir mit dem Schicksal kämpfen. Umstände, bei denen wir mit dem Schicksal kooperieren. Und es wird Situationen geben, bei denen wir uns in Freiheit, und das ist der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, an denen wir uns in Freiheit dem Schicksal überlassen. Guardini, der Mensch löst sich dann vom individuellen Durchsetzungswillen und gibt den Widerstand auf. Ein Einvernehmen bilden sich zwischen ihm und dem Schicksal und er wird getragen. Ken Wilber, der sich viel auch mit Buddhismus auseinandergesetzt hat, beschreibt in seinem Buch Mut und Gnade, wie seine Frau kurz nachdem er sie geheiratet hatte, mit der Nachricht konfrontiert wurde, dass sie Brustkrebs hat. Es dauerte 5 Jahre, bis sie daran starb. Jahre, die von Höhen und Tiefen gekennzeichnet waren, die Phasen der Entfremdung zwischen ihm und seiner Frau kannten und Zeiten großer Nähe. Ken Wilber traf angesichts dieses Schicksals, das zunächst seine Frau, dann aber auch natürlich ihn betraf, die Entscheidung, bis zum Schluss bei seiner Frau zu sein. Er schreibt darüber, die Existenzialisten haben recht, wenn sie sagen, dass wir zu unseren einmal gefällten Entscheidungen stehen müssen. Unsere Entscheidungen formen unser Schicksal. Wenn wir nicht zu unseren Entscheidungen stehen, ist das Treulosigkeit und führt zu unauthentischem Sein. Entscheidungen haben mich angehalten, so Wilber, durch alle Hochs und Tiefs bei meiner Frau zu bleiben und sie bis zum Ende ihrer Krankheit zu begleiten. Und er gesteht ein, dass er oft Zweifel hatte, doch er blieb bei seinem Versprechen. Es war seine Entscheidung, diese Rolle fortzuführen, und er tut, was er als selbstloses Dienen der Mystiker beschreibt, anderen dienen. Er wollte lieben und dienen, so schreibt er, wie Mutter Teresa sagt, lieben, bis es weh tut. Wenn man das, meine Damen und Herren, hört, was Ken Wilber sagt, dann beginnt man zu ahnen, was das heißt, wenn der große protestantische Theologe Paul Tillich bezogen auf das Schicksal schreibt: Mein Schicksal ist die Basis meiner Freiheit. Meine Freiheit trägt dazu bei, mein Schicksal zu formen. Ken Wilber zielt in die gleiche Richtung, wenn er meint, unsere Entscheidungen formen unser Schicksal. Jetzt binden wir die Freiheit ein in das Schicksal. Sie sind nicht länger ein Gegenspieler von ihr. Die Freiheit ist nicht länger ein Gegenspieler von dem Schicksal, sondern wird zum Mitspieler. Wir gebrauchen unsere Freiheit, indem wir mit dem Schicksal, mit unserem Schicksal kooperieren, und das auch manchmal heißen kann, in Freiheit uns dem Schicksal zu überlassen. Und ich komme so langsam zum Schluss. Hermann Hesse sagt einmal sinngemäß, und ich finde das so ein schöner Gedanke, und ich glaube, manchmal würde ich Ihnen wünschen, wenn Sie merken, es wird mir alles zu viel und ich kann es gar nicht mehr verstehen, diesen Satz auch für sich zu sagen und auf sich wirken zu lassen. Wer sich einmal dem Schicksal überlassen hat, der ist befreit. Wer sich einmal dem Schicksal überlassen hat, der ist befreit. Der versucht nicht länger aus seinem Leben etwas zu machen, was aus seinem Leben nicht zu machen ist. Der versucht nicht länger zu fliegen, obwohl er keine Flügel hat. Der versucht nicht länger, sich vor diesem und jenem abzusichern, weil er weiß, dass es morgen schon zu Ende sein kann. Vor allem aber lässt sich der und die, die sich dem Schicksal überlassen, der Dynamik und dem Schwung aus, die davon ausgehen, wenn ich mich nicht länger von Vorbehalten, von Ängsten, was sein wird, was alles passieren wird, davon abhalten lasse, zu leben, heute zu leben, endlich mal anzufangen zu leben. Ich überlasse mich dem Rhythmus und Kreislauf des Lebens, den C.G. Jung so anschaulich mit dem Bild der aufsteigenden Sonne beschreibt, die in der Mitte des Tages langsam beginnt, unausweichlich unterzugehen. Ich klinke mich bis zum Schluss ganz selbstverständlich in diesen Lebensrhythmus ein. Ich lehne mich nicht dagegen auf, versuche nicht den normalen Prozess zu stoppen, sondern überlasse mich ihm und nutze dabei zugleich die mir gegebenen Möglichkeiten. Wenn ich mich dem Schicksal überlasse, werde ich auf meine bloße Existenz, mein Kerndasein zurückgeworfen. Da zählt dann was Wesentlich, das, worum es wirklich geht, das aber ist, dass ich bin, dass sie sind, dass sie leben, und nicht, ob sie katholisch sind oder ein Atheist sind, ob sie reich sind oder arm sind, ob sie schwul oder heterosexuell sind. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Darum geht es. Und will ich wirklich frei sein, will ich befreit leben, muss ich zu dem vorstoßen, was mich grundsätzlich angeht. Und erst wenn ich mit meinem Kern in Berührung bin, dem, was übrig bleibt, wenn ich, wie ich vorhin sagte, alle Schichten abgeschreift habe, die ich nur anscheinend bin und daraus heraus lebe, dann lebe ich aus meinem Sein, dem, der und die ich wirklich bin. dann erst bin ich in der Lage, auch mich wirklich frei zu entscheiden. Und meine Damen und Herren, Sie sind gut beraten, das nie zu vergessen und sich hier nichts vorzumachen. Erst dann können Sie manche Probleme, manche Schwierigkeiten, die Sie bei sich und in Ihren Beziehungen haben, besser verstehen und bewältigen. Wir bleiben da nicht länger an der Außenseite stehen, betrachten und beurteilen unsere Probleme nicht nur oberflächlich. Wir dringen jetzt tiefer in sie ein, gehen sie grundsätzlicher an, von unserem Kern her. Wir stellen uns dann auch der Angst, die sich einstellt, uns manchmal geradezu überwältigt, wenn uns bewusst wird, meine Damen und Herren, dass Sie verantwortlich sind für Ihre Entscheidungen. Und es oft uns so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, weil wir auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen. Und ob Sie sich entscheiden oder nicht, auch wenn Sie sich nicht entscheiden, ist das Ihre Verantwortung. Wir nehmen dann die Verantwortung für unsere eigene Welt, für unseren Lebensentwurf, unsere Einstellungen und Handlungen wahr und entscheiden uns zugleich in Freiheit, uns in das Wirken einer größeren Macht, dem Schicksal Gott, hineinzustellen. Damit wird uns die Verantwortung für unser Leben und dessen Gestaltung nicht aus der Hand genommen. Aber, meine Damen und Herren, unsere Entscheidung und Verantwortung für unser Leben wird eingebettet in unsere Gelassenheit und innere Freiheit schenkende Hingabe und uns überlassen an das Größere und unser Überlassen an das Größere und an Gott. Eine Haltung, die es uns dann auch ermöglicht. Und darum geht es doch, noch mehr als bisher im Augenblick zu leben. Das, was gerade jetzt da ist, noch intensiver zu erfahren und damit und darin das Leben in seiner Fülle zu erfahren, manchmal auch zu erleiden, immer wieder aber auch einfach auszukosten. Um schließlich am Ende uns Gott dem Schicksal überlassend und das uns Mögliche dazu beizutragen, um es mit den Worten von Nikos Kazantzakis zu sagen, irgendwann am Ende des Lebens als wohlgenährter Gast das Fest des Lebens zu verlassen. Und jetzt bitte ich Sie zu hören, was die Band Pur gerade zu dem letzten Aspekt Ihnen gerne noch mitgeben möchte.
Wir hecheln den Erfolgen hinterher. Wir haben keine Zeit, ruhig durchzuatmen. Jedes Handeln folgen schwer. Die Träume leer. Wir hören auf die Uhr, die lauter tickt. Wir tragen die Verantwortung fürs Gestern. Und wir machen uns verrückt. Die Uhr, sie tickt. Lass sie ticken, lass sie rennen, bis wir erkennen, wir sind sterblich, sterblich und vergänglich. Doch hier und jetzt lebendig und nur das zählt, wir drehen für uns die Welt. Okay, wir sind sterblich, sterblich und vergänglich, doch hier und jetzt lebendig. Den Augenblick auszukosten ist der Trick dabei, der Trick dabei. Wir planen unsere Sorgen im Detail und wir blicken ängstlich in das Morgen und die Zukunft zieht vorbei, alles einerlei. Wir suchen ineinander Trost und Halt. Wie konnten wir so lange dafür zu jung sein und dann plötzlich schon so alt? Uns wird ganz kalt und wir frieren, bis wir spüren, dass wir leben. Wir sind sterblich, sterblich und vergänglich. Doch hier lebendig und nur das zählt, wir drehen für uns die Welt. Okay, wir sind sterblich, sterblich und vergänglich, doch hier und jetzt lebendig. Den Augenblick auszukosten ist der alles scheint uns endlich. Vielleicht ist da auch mehr. Vielleicht wartet schon als letzter langer Augenblick am Ende dann die Ewigkeit auf uns. Wer weiß. Dabei.